Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier wie gewohnt mit Gloria Grabmeier, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
Und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder uns zusammensetzen. Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin und Autorin. Und heute widmen wir uns dem sehr spannenden Thema Intelligenz.
Ja, und Intelligenz ist ein Begriff, der natürlich viele Bilder aufwirft. Wir haben auch wieder einige mitgebracht. Allerdings sei dem Ganzen vorangestellt, dass Intelligenz natürlich in unterschiedlichen Kontexten eine Wertung erfährt. Das heißt, man würde jetzt im Volksmund gleich mal sagen, Intelligenz gleich gut, aber was das überhaupt alles bedeutet und wie man das auch wissenschaftlich betrachtet und was die aktuellsten Haltungen dazu sind, das möchten wir heute so gut wie es geht auch miteinander aufdröseln. Deswegen sei da ein bisschen Vorsicht geboten, wie wir über den Intelligenzbegriff, wie wir uns da auch heranarbeiten.
Genau, wir können ja mal versuchen, so einen Spannungsbogen zu skizzieren, indem wir mal starten mit dem, was der Intelligenzbegriff landläufig für eine Definition hat.
Ja, Gloria, als klinische Psychologin habe ich das Gefühl, dass du dich da gut auskennen könntest, weil Intelligenz hat schon auch sehr viel mit psychologischen Vorgängen zu tun.
Das stimmt, beziehungsweise mit psychologischer Diagnostik, da ist Intelligenz ein sehr relevanter Teil. Da kann ich auch später noch ein bisschen drauf eingehen, aber wenn wir mal so ganz basal starten, dann ist Intelligenz ja eine Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu lernen, sich an neue Situationen anzupassen oder abstrakte Konzepte zu verstehen. Und das sind dann so Sachen drin wie logisches Schlussfolgern, Planen oder komplexe Ideen zu verstehen. Aber auch das Wissen, das man schon hat oder aus Erfahrung anzuwenden. Also es ist eine Kombination aus verschiedenen kognitiven Fähigkeiten, die es Lebewesen ermöglichen soll, in ihrer Umgebung erfolgreich zu agieren.
Also mir ist auch in der Recherche, habe ich das total spannend gefunden, weil ich habe mir dann auch ein Interview angehört von Elsbeth Stern, eine ganz bekannte Wissenschaftlerin und Forscherin zu Lernfähigkeit und zu Intelligenz ist. Und die hat das in einem Satz gesagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, aus bestehender Information neuer Information abzuleiten. Und das ist ein bisschen unabhängig davon, welchen Bereich das betrifft. Also das kann genauso sein, dass man was liest und sich was merkt. Es kann aber auch bedeuten, dass man an einer Kreuzung steht und danach wieder entscheiden kann, in welche Richtung man gehen soll. Es kann aber auch bedeuten, dass man eine Rechnung sieht und die lösen kann.
Genau, also das geht so darum, abstrakt und vernünftig denken zu können und daraus zweckvolles Handeln fürs eigene Leben abzuleiten.
Und ich finde, dieses Herunterbrechen macht schon einmal klar, dass es eben nicht zwangsläufig um Schulnoten geht oder um einen besonders akademischen Werdegang, sondern in Wirklichkeit auch um sehr viele praktische Eigenschaften, die wir in unserem Alltag brauchen.
Also das, was du da aufgreifst, ist, wenn wir sagen, das ist der Intelligenzquotient, dieses IQ-Thema. Das ist etwas, wo man in der Diagnostik versucht, einen konkreten Wert herauszuarbeiten. Daran hängt sich viel von diesem Intelligenzbegriff oder dieser Intelligenzdebatte auf. Und da geht es aber darum, quantitative Unterschiede zwischen Menschen festzustellen. Es ist ein sehr isolierter Teilaspekt von Intelligenz. Und eigentlich geht man davon aus, dass die Verteilung von IQ in der Bevölkerung normal verteilt ist. Das kann man sich wie so eine Glocke vorstellen, dass die meisten Menschen haben einen IQ von 100. Und dann gibt es eine Bandbreite, nämlich 15 IQ-Punkte drunter und drüber. In dem Bereich ist die Mehrheit der Bevölkerung angesiedelt. Und alles, was unter 85 ist oder alles, was über 115 ist, ist dann unterdurchschnittlich und überdurchschnittlich. Das ist eigentlich alles, was der Intelligenzquotient beschreiben möchte. Und der Grund für die Erfindung war beim Beginn des 20. Jahrhunderts, da wollte man feststellen, wer von einem normalen Unterricht eben nicht mehr profitieren kann, weil die besondere Förderung brauchen in Frankreich. Also das war so der Hintergrund dafür, warum man begonnen hat, das zu erfassen oder das zu messen.
Und das sollte vielleicht auch immer noch der Hauptgrund sein, warum man sich mit dem IQ beschäftigt, um einfach zu schauen, was ist da, woran fehlt's vielleicht und in welche Richtung kann Förderung oder auch Beschäftigung stattfinden.
Genau, also bei der Intelligenzdiagnostik in der klinischen Psychologie geht es darum, einfach einen Aufschluss darüber zu kriegen, welche individuellen Schwächen und Stärken vorliegen und damit man die Schwächen dann fördern kann, individualisiert. Das heißt, das ist so das Motiv dafür, wann Intelligenzdiagnostik auch Sinn macht. Es gibt auch Teilbereiche, wie zum Beispiel in der Berufsdiagnostik oder in der Personalauswahl, wo das manchmal Sinn machen kann, einen Intelligenztest vorzugeben. Oder in der Neuropsychologie, wenn man nach Hirnverletzungen oder bei neurologischen Erkrankungen kognitive Beeinträchtigungen feststellen möchte, da kann es auch Sinn machen, Intelligenztests zu machen. Also es ist da schon ein bisschen ein größeres Feld. Und die Frage ist aber immer, was ist das Motiv dafür, da eine Diagnostik zu machen? Und man braucht auch eine Bereitschaft, mit eventuellen Schwächen, die man feststellt, dann auch eine Förderung zu machen. Weil nur um des Wissens willen einen Intelligenztest zu machen, ist meistens nicht so zielführend.
Wenn wir noch kurz bei der Definition generell bleiben, haben wir ja schon im Vorfeld gesprochen, dass ich auch Informationen gefunden habe, die sich dann ein bisschen gegenseitig widersprochen haben. Also sozusagen einerseits diese Definition von Intelligenz ist einfach diese Umsetzung von Informationen in unterschiedliche Richtungen. Ich habe dann sofort an so etwas wie emotionale Intelligenz gedacht oder eben auch Empathie. Und da gibt's einen Psychologen, ich glaube, er lebt noch, aber er ist schon sehr alt, Howard Gardner. Und Howard Gardner hat so eine Theorie aufgestellt, indem er Intelligenz in 8 Intelligenzformen unterteilt. Und er sagt, es gibt sprachliche, logische, räumliche, musikalische, kinästhetische, intrapersonelle und naturalistische Intelligenz und fächert das so ein bisschen auf. Und sagt eben, es ist nicht nur das Bewältigen von Schulaufgaben oder logischen Aufgaben. Elsbeth Stern allerdings sagt, das ist ein Blödsinn. Empathie ist eigentlich nicht messbar. Emotionale Intelligenz ist in Studien nicht messbar. Das heißt, wir speichern das ab als so eine soziale Kompetenz. Aber das fällt jetzt nicht in den Intelligenzbegriff hinein.
Es fällt nicht in den Intelligenzquotientenbegriff hinein. Aber Intelligenz per se ist immer die Frage, ob man nur dann Begriffe definieren kann, wenn sie auch messbar sind. Es gibt schon ein relativ einheitliches Verständnis darüber, dass man unter emotionalen Intelligenz die Fähigkeit versteht, Emotionen bei sich und bei anderen wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen damit umzugehen. Und für mich ist immer so ein bisschen auch die Frage, muss es messbar sein dafür, dass es als Begriff verwendet werden darf. Ich finde schon. Und es gibt ja davon auch noch so als Ergänzung die soziale Intelligenz, wo ein Komplex von Fähigkeiten beschrieben wird, die dazu dienen soll, die Kommunikations- und Interaktionssituationen mit anderen entsprechend der Bedürfnissen der Beteiligten zu gestalten und da auch effektiv zu handeln. Also wenn sich dadurch gewünschte oder positive Konsequenzen steigern lassen für die Personen und negative, unerwünschte minimieren lassen.
Ich oute mich ja, ich habe auch mal so einen IQ-Test gemacht in der Schule und zwar zu meiner großen Überraschung so eine große Diskrepanz zwischen sprachlichen und räumlichen Vorstellungen. Mhm. Und ich habe von da an aber auch so immer mit dieser Vorstellung und mit diesem Narrativ über mich gelebt von, ja, also sprachlich, das ist das Feld, in dem ich gut bin. Und da bin ich, war sehr jung, ich glaube noch in der Volksschule, als ich das gemacht habe, da bin ich irgendwie gut ausgebildet. Und Mathematik und logisches Denken, das wird nie das sein, in dem ich gut sein werde. Und ich glaube, schon auch so rückblickend habe ich das verstärkt mit dieser Annahme. Mhm. Ich war immer wahnsinnig schlecht in naturwissenschaftlichen Fächern und habe mich viel besser in Sprachen und kreativen Dingen und sozialen Fächern ausleben können und lernen können. Und das zeigt, finde ich, ganz gut, dass es ja nicht nur eine Komponente gibt, die Intelligenz bedingt, nämlich schon auch, was kriege ich an Genen mit? Und das andere ganz Wichtige ist, in welchem Umfeld befinde ich mich und wie reagiert auch dieses Umfeld auf meine Fähigkeiten? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt gemacht hätte und vielleicht in einem Umfeld gewesen wäre, wo viele mathematische, logisch denkende Menschen sich befinden und sagen, nein, also das kannst du genauso gut, hätte ich vielleicht womöglich auch eine andere Beziehung und Laufbahn gemacht. Ich könnte heute komplizierte Formeln lösen, aber schreib stattdessen Bücher.
Ja, bei mir war es so ein bisschen das Gegenteil. Ich glaube, bei mir ist immer sehr stark im Vordergrund gestanden, dass ich aufgrund von meinem Geschlecht nicht deswegen schlechter in Mathe sein muss, sondern ich hatte in Mathe immer sehr gute Noten. Das ist mir aber auch ein Stück weit suggeriert worden, dass das was Normales, Selbstverständliches ist. Also ich bin diesem Geschlechterbias nicht so aufgesessen aufgrund von meinem sozialen Umfeld. Und da habe ich tatsächlich auch meine Mutter noch im Ohr, die da immer wieder auch das positiv verstärkt hat, wenn ich in Mathe was verstanden habe. Und da gibt's aber auch Studien tatsächlich dazu. Da hat Steele mal mit Studierenden eine Erhebung gemacht, wo er Männern und Frauen Mathematikaufgaben zu lösen gegeben hat. Und einem Teil der Frauen, denen er vorher gesagt hat, dass Frauen bei dem Test in der Regel schlechter abschneiden oder dass es starke Geschlechterunterschiede gibt, die haben tatsächlich deutlich schlechter als die Männer abgeschlossen. Und denen Frauen, denen man das nicht gesagt hat, da gab es keinen Unterschied. Das heißt, es hat schon sehr viel auch damit zu tun, mit welcher Haltung man an diese Aufgaben herangeht. Da gibt es auch einen Bias, den man fördern kann.
Und gerade das mit dem Bias und der Umgebung und der Förderung ist bei unserem ersten Kunstwerk, das die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute mitgebracht hat, ein großes Thema.
Das Bildnis der Markgräfin Caroline Luise von Baden
ist 1745 gemalt worden und man sieht die Markgräfin in einem sehr hübschen, hellen Kleid, weißen Kleid mit einem blauen Mantel und sie blickt im Profil den Kopf zu uns geneigt, ganz stolz und anmutig entgegen. Du hast im Vorfeld schon gesagt, dir gefällt's richtig gut, gell?
Ja, ich finde auch die Markgräfin selbst als Person eine total spannende Frau, weil die in so vielen unterschiedlichen thematischen Feldern so versiert war.
Das muss man sich mal vorstellen. Die hat Unterricht genommen, sie hat sich urgut ausgekannt mit Pflanzen, mit Naturalien. Sie hat eine Sammlung angelegt, die auch bis heute noch im Naturkundemuseum in Karlsruhe auch ausgestellt ist. Sie hat Sprachen gelernt, hat Malermeister kopiert. Also die war wirklich eine total vielseitige und gleichzeitig aber auch sehr sozial und herzlich.
Die Begeisterung von Gloria und Jacqueline für die Markgräfin Caroline Luise ist ansteckend und nachvollziehbar. Als Caroline Luise Mitte des 18. Jahrhunderts den Karlsruher Markgrafen Karl Friedrich heiratete, zog sie aus Darmstadt nach Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe war gerade einmal 50 Jahre jung und Caroline Luise prägte sie so nachhaltig, dass es bis heute im städtischen Leben zu spüren ist. Und das kommt nicht von ungefähr. Als Tochter des hessischen Erbprinzen hatte Caroline Luise die besten Voraussetzungen, die sie als Frau in ihrer Zeit hätte haben können. Seit ihrer Kindheit erhielt Caroline Luise Privatunterricht und begann als junge Erwachsene selbst zu zeichnen und malen. Doch damit nicht genug. Im Karlsruher Schloss baute Markgräfin Caroline Luise strategisch eine wissenschaftlich fundierte Kunstsammlung auf. Dazu studierte Caroline Luise den Kunstmarkt ebenso wie die Kunstliteratur und informierte sich in ihrem breiten Netzwerk. Ein Beweis der Qualität von Caroline Luises Kunstsammlung und ihrer Weitsicht. Ihre Sammlung bildete den Grundstock der heutigen Sammlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Beeindruckend ist auch Caroline Luises Umgang mit Grenzen. Denn auch wenn ihr Budget über die Maßen privilegiert war, war es doch begrenzt. Caroline Luise verhandelte gut und geschickt und verkaufte auch wieder Kunst, um andere Werke erwerben zu können. So steigerte Caroline Luise die Qualität ihres Malerkabinetts stetig. Die Kunstwerke dienten Caroline Luise auch als Vorlagen für ihre eigenen künstlerischen Arbeiten. Dabei war Kunst keinesfalls das einzige Interesse der Markgräfin Caroline Luise. Sie sammelte mit ebenso viel Verstand und Expertise Kuriositäten und Naturalien, wie etwa exotische Pflanzen. Auf diese wissenschaftliche Sammlung geht das heutige Naturkundemuseum Karlsruhes zurück. Von Physik über Medizin bis hin zu Chemie und Geologie scheint es kaum Bereiche zu geben, für die Markgräfin Caroline Luise sich nicht interessierte. Auch der Austausch mit Gelehrten war ihr ein wichtiges Anliegen. Caroline Luise lud unter anderem den Dichterfürsten Goethe oder den großen Philosophen und Aufklärer Voltaire nach Karlsruhe ein. So verschaffte Caroline Luise der damals noch jungen Stadt Karlsruhe den Ruf eines etablierten Orts der Künste und Wissenschaften. Caroline Luise begeisterte auf einer menschlichen wie intellektuellen Ebene. Kein Wunder also, dass Caroline Luise schon früh den Spitznamen der hessischen Minerva, der Göttin der Weisheit, erhielt.
Gerade an diesem Kunstwerk und an der Markgräfin sieht man, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich, dass eine Person sehr viele sogenannte Disziplinen der Intelligenzbezeichnung vereinen kann. Also, dass es ein Spektrum gibt und dass die einerseits eben kreativ, ästhetisch, naturwissenschaftlich, sozial ausgebildet war. Und natürlich auch, muss man in dem Kontext schon noch dazu sagen, aufgrund ihrer Umgebung und aufgrund ihres Aufwachsens natürlich auch die Möglichkeit hatte, das auszubilden. Und ja, eine Frau im 18. Jahrhundert mit sehr, sehr vielen Talenten.
Und du hast auch einen spannenden Begriff aufgegriffen, nämlich die ästhetische Intelligenz. Die finde ich auch sehr interessant. Als Wort gibt's das ja erst so seit den 1980er, 90er Jahren aus dem Bereich Kunstpädagogik und so kulturpolitischer Kontext. Da geht es um die Fähigkeit, Werke der Kunst oder in der Kultur im weitesten Sinne zu verstehen und zu lesen. Und das scheint die Markgräfin ja auch sehr kompetent schon gekonnt zu haben.
Wir haben ja jetzt schon einiges auch über Umfeld gesprochen und auch die Förderung von unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen. Jetzt gibt's natürlich auch viel Kritik an dieser kulturellen Verzerrung, weil gerade die Einflüsse einer sozialen Schicht und auch die kulturellen Einflüsse haben total viel Auswirkung auch auf Ergebnisse von Intelligenztests zum Beispiel oder darauf, wie das bewertet wird. Also gerade wenn wir uns vielleicht auch anschauen, man weiß, Akademiker, Haushalte, die Kinder bekommen, neigen eher dazu, dass da die Kinder auch eine höhere Schulbildung erreichen können. Und das bedeutet aber keinesfalls, dass sozusagen Menschen in handwerklichen Berufen oder in, also ich versuche damit zu sagen, dass so diese Entkoppelung von Diplomen oder von einem Papier eine total wichtige Komponente sind, um das auch von dem Intelligenzbegriff ein bisschen zu entfernen, beziehungsweise von dem IQ-Begriff. Und eine ganz bedeutsame Kritik kam auch in der Soziologie auf, in der man heute mit nach modernen Entwicklungen zum Beispiel auch versucht, Schulsysteme anders anzulegen und sich zu überlegen, welche Form von Lernen tatsächlich auch für einen Großteil der Gesellschaft oder einen Großteil der Menschen möglich ist. Also, dass man viel mehr interaktive oder kreative Zugänge nutzt, dass man versucht, viele kulturelle Einflüsse wie ein breiteres Angebot an Ethik oder Religionsunterricht anzubieten, damit sich da auch Menschen aus unterschiedlichen Kontexten gesehen und wertgeschätzt fühlen.
Da greifst du gleich zwei wichtige Aspekte auf, nämlich einerseits, dass es in der heutigen Zeit mehr um, ich sag mal, Soft Skills geht und dass soziale und emotionale Intelligenz in manchen Teilbereichen, auch im beruflichen Rahmen, eine höhere Relevanz haben als ein hoher IQ. Und andererseits auch den Aspekt, dass es schon Bemühungen gibt, in der Intelligenzdiagnostik kulturfaire Tests zu machen. Weil man schon nachgewiesen hat, dass wenn Intelligenztests sehr sprachfokussiert sind, dass dann Menschen aus unteren sozialen Schichten schlechter abschneiden, weil die dann nicht so gefördert werden. Schon als Kind wird mit denen nicht so viel gesprochen, die haben einen kleineren Wortschatz und das bildet sich im Intelligenztest dann ab, indem sie geringere Werte in diesen Teilbereichen erzielen. Und bei diesen Culture-Fair-Tests gelingt es, dass man einerseits entweder für diese Unterschiede die Normen ausgleicht oder dass es einen höheren Fokus gibt auf nicht sprachliche Formen der Intelligenz. Und was man auch heute weiß, ist, dass ein höherer IQ-Wert eher ein Prädiktor ist für Erfolg in einer westlich geprägten Gesellschaft, weil wenn man Intelligenztests macht mit zum Beispiel Personen aus sehr ländlichen Gebieten in Afrika, die in runden Häusern aufgewachsen sind und nicht in eckigen, so wie wir meistens in eckigen Häusern sozialisiert sind, geht es um eine andere Art von Mustererkennung. Und die schließen auch in sprachfreien Intelligenztests schlechter ab, obwohl das eben keine Aussage über ihren IQ ist, sondern über ihre Sozialisationsbedingungen und dass die ganz andere Mustererkennungsmerkmale haben, weil sie was anderem ausgesetzt waren.
Das ist total wichtig, dass du das sagst, weil in allem, was wir diskutieren, reden wir ja immer von so einer sehr weißen, westlich geprägten Norm. Und man weiß auch, dass sozusagen der Prototyp des überdurchschnittlich klugen Menschen ein weißer Mann ist. Und es gibt eine Beratungsstelle für Hochbegabte in Deutschland und nach deren Aussagen kommen 2/3 aller Hilfesuchenden sind Jungs und 1/3 nur Mädchen. Allerdings gibt es eine große Diskrepanz, weil von den Mädchen gibt es die allerhöchste Diagnoseerfolge. Das heißt, die hinkommen mit einem Anliegen, fallen meistens tatsächlich in den Pool der überdurchschnittlichen bis hin zu Hochbegabten. Ich glaube, das ist dann ab 130, über 130 IQ-Punkten. Und bei den Jungs sind es weniger. Und durch diesen Gender Bias wird auch mehr Jungs vielleicht dazu geraten, sich an solche Stellen zu wenden, weil die dann manchmal vielleicht soziale Probleme haben oder auch Schwierigkeiten haben, im Unterricht richtig gefördert zu werden. Und das ist ja auch nochmal was anderes, was wir heute noch mehr auseinanderdröseln wollen, nämlich diese Annahme, dass sehr intelligente Menschen sozial weniger kompetent wären. Da hat es sehr, sehr viele Studien und Untersuchungen dazu gegeben. Die Darstellung in Popkultur und Filmen, wenn man denkt an das einsame Genie, der sich total schwer tut, irgendwie Beziehungen zu führen, das ist ja sehr hoch stilisiert worden. Und auch das stimmt eigentlich gar nicht.
Wo es Befunde dazu gibt, ist bei psychischen Erkrankungen oder bei Neurodivergenz, dass da schon immer wieder geschaut wird, okay, was ist denn bei Menschen, die überdurchschnittlich intelligent sind oder unterdurchschnittlich intelligent sind, vielleicht auch an anderen psychischen Erkrankungen vorhanden. Und da gibt es Belege, dass Menschen mit einem höheren IQ, nicht notwendigerweise überdurchschnittlich, aber tendenziell höher, mit einem häufigeren oder früheren Drogenkonsum einhergehen und dass die auch tendenziell eine höhere Neigung haben zu depressiven Erkrankungen, Angstzuständen oder bipolaren Störungen. Und bei Hochbegabten gibt es schon ein höheres Risiko für Stimmungs- und Angststörungen, aber auch für ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen. Bei der Schizophrenie zum Beispiel, da gibt es Belege dafür, dass das häufige Auftritt bei Menschen, die überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich intelligent sind, während die im durchschnittlichen Intelligenzbereich da weniger Häufigkeitszahlen haben im Bezug auf eine Entwicklung von der Schizophrenie. Und es gibt eine aktuelle Studie von der Uni Wien, dass ein geringerer IQ-Wert im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter mit einem erhöhten Risiko für spätere körperliche und psychische Erkrankungen einhergehen. Also 15 IQ-Punkte weniger bedingen ein 22% höheres Risiko für irgendeine spätere Erkrankung. Also der Bildungsgrad beeinflusst das schon auch maßgeblich, aber auch eine bessere Gesundheitsversorgung. Da hat man nämlich festgestellt, dass in den Ländern, wo die Gesundheitsversorgung besser ist, dass dieser Effekt nicht so groß ist.
Ja, und wir wissen ja, dass es einen total hohen Wert darüber aussagt, in welcher Einkommensklasse man sich befindet und welche Möglichkeiten man auch hat, eben ein gesünderes, ein leichteres, ein ausgeglicheneres Leben zu haben und wie man sich auch vor psychischen wie physischen Erkrankungen schützen bzw. vorbeugen kann. Da haben wir auch eine Folge zu Klassenunterschieden gemacht, die sich hier lohnt, nochmal anzuhören, um da noch tiefer in das Thema einzutauchen.
Weil klarerweise auch, wenn Menschen aus einem ärmeren Milieu stammen, dann geht das ja häufig einher mit unsicherer beruflicher oder finanzieller Situation der Eltern, schlechteren Wohnortbedingungen, das Leben in sozialen Brennpunkten, unvollständige Familien oder dass die Anregungen, die die Eltern den Kindern anbieten können, eher einseitig sind, weil die weniger Zeit haben. Also die sind viel mehr mit überlebenspraktischen Tätigkeiten beschäftigt und dementsprechend geht die Förderung der Kinder, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, auch unter.
Ja, das ist das Beispiel, das ich immer ganz gern bringe und das ist auch ein Grund, warum ich an und für sich Projekte wie dieses, was wir hier machen, so toll finde, weil ich habe es auch schon öfter gesagt, in meinem Aufwachsen so kulturelle Bildung gar keine Rolle gespielt hat. Aber ich auch, wenn ich dran denke, dass meine Mutter froh war, wenn es irgendeine Betreuungsperson gab, die auf mich aufgepasst hat und ich als letztes irgendwie aus dem Ganztagesunterricht abgeholt wurde, dann gab es keinen Sonntag, an dem man ins Museum ging oder in die Bibliothek oder wo man sich über irgendwelche Musikstücke unterhalten hat. Also das ist auch immer so eine große Ressourcenfrage. Und genau diese Ressourcenfrage ist, glaube ich, eben genauso wichtig in den Vordergrund zu stellen, wie die Frage danach, mit was komme ich auf die Welt und wie kann ich auch das, was ich mitbekomme, bewältigen.
Ja, und es gibt schon auch biologische Faktoren, wo man inzwischen weiß, dass die ganz wesentlich damit zusammenhängen, ob die Intelligenz sich voll ausprägen kann. Nämlich zum Beispiel Jodmangel in der Schwangerschaft ist sowas. Da gibt es schon einfach biologische Belege dafür. Das ist auch immer die Frage, ob die Mütter das wissen. Also wie ist deren Zugang zu Gesundheitswissen in der Schwangerschaft? Werden da alle gleichmäßig darüber aufgeklärt? Weil man mit so basalen Sachen schon auch einfach einen großen Effekt erzielen kann, wie kognitiv aufgestellt eine Person sein wird.
Und jetzt haben wir ja schon einige Male das Thema gestriffen. Ich würde mich aber total freuen, Gloria, wenn du mir so einfach wie möglich erklären könntest, was man bei so einem IQ-Test eigentlich macht.
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und gleichzeitig ist es ein so komplexes Feld, weil Intelligenztests ja auch sehr stark davon abhängen, welche Fragestellung man gibt. Also es gibt Matrizentests, da werden dann so Aufgaben gestellt oder so Fortsetzungsreihen, wo man sagen muss, okay, wie ergänzt sich diese Reihe? Dann gibt's Wortschatztests. Also es gibt so viele unterschiedliche Teilbereiche, dass so in dieser Kürze es, glaube ich, schwierig ist, da jetzt ein umfassendes Bild zu geben. Aber ich wäre neugierig, du hast ja so einen Test mal gemacht. Woran kannst du dich denn erinnern?
Ich kann mich erinnern, ich musste mir unterschiedliche Wortreihen merken.
Mhm, genau.
Das heißt, ich musste Worte wiederholen, eben auch tatsächlich diese Fortsetzungsreihen. Was ich ganz spannend finde zum Beispiel, weil jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir ein, dass ich für die Aufnahmeprüfung meines Studiums auch solche Fortsetzungsreihen machen musste.
Genau.
Und ich glaube, es ging auch einher mit irgendwelchen visuellen Eindrücken. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, weil es ist wirklich lange her. Aber ich habe das Gefühl, es war eben Sprache, das eben für das räumliche Denken, so reime ich es mir zusammen, unterschiedliche Formen und dann auch in Bildern, glaube ich, Dinge erkennen. Aber ich glaube, das ist sozusagen schon auch die Krux an der Geschichte. Ich wusste nicht, und das finde ich voll wichtig, dass du das sagst, dass man je nach dem Anlass, warum man einen IQ-Test macht, auch andere Verfahren heranziehen muss. Ich laufe ja durch die Welt und denke mir, es gibt einen standardisierten IQ-Test und den kriegt jedes Kind vor die Nase geklatscht.
Also es gibt schon, wenn man Kinder testet, so eine Testbatterie aus ganz fixen Aufgaben, weil es darum geht, dann unterschiedliche Bereiche der Intelligenz, so wie du gesagt hast, sprachliche Teilbereiche, aber auch logisches Denken, Kombinationsfähigkeit. Da gibt es schon eine Testbatterie, wo man das Ganze dann vorgibt. Aber man kann je nach Fragestellung in der klinischen Psychologie ja immer individuell entscheiden, was Sinn macht für diese Fragestellung. Was ich bei Intelligenztests manchmal spannend finde, ist gerade diese Mustererkennung. Das ist etwas, das mir auch sehr liegt. Mir macht sowas auch ein Stück weit Freude. Und dementsprechend finde ich das auch in Kunstwerken immer mal wieder spannend, so spezifische Abbildungen zu entschlüsseln. Und wer das sehr gekonnt macht, ist Albrecht Dürer in seinem Werk Melancholia aus 1514. Da würde ich den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, dieses Bild mal zu googeln.
Da passiert einiges drauf.
Da passiert einiges drauf. Und im Archiv von der Kunsthalle Karlsruhe kann man das auch einfach aufrufen, weil das sind ganz interessante Formen abgebildet.
Also man sieht einerseits eben die Melancholie sitzen, ihrer Natur gemäß etwas niedergeschlagen. Man sieht allerdings auch eine Leiter, man sieht die Zeit, man sieht eine Waage, dahinter ist die Glocke und ein Quadrat mit unterschiedlichen Zahlen. Und dieses Quadrat hat eine ganz besondere Bedeutung.
Das magische Quadrat, wo aus der Summe von den Reihen immer 34 als Ergebnis rauskommt. Und das soll eben ein Loblied auf die Schönheit der Mathematik und ein Verweis auf die innere Weltordnung sein.
Egal ob von links nach rechts, von oben nach unten oder auch diagonal. Die Summe der 16 Felder des magischen Quadrats ergibt immer 34. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an dieses Rätsel aus dem Matheunterricht. Ein besonderer Clou Albrecht Dürers. Er hat das Entstehungsjahr dieser Radierung, 1514, in zwei nebeneinander liegenden Feldern untergebracht. Der Kupferstich Melancholia I von Albrecht Dürer ist eines der meist diskutierten und kommentierten Werke der Kunstgeschichte. Bis heute ist es nicht eindeutig entschlüsselt. Zu viele Symbole des Werks lassen mehrere Deutungen zu. So ist im Zentrum von Dürers Werk ein auffälliger geometrischer Körper zu sehen. Dieser sogenannte Rhomboederstumpf ist auch als Dürer-Polyeder bekannt. MathematikerInnen beschäftigen sich noch heute damit, das Dürer-Polyeder zu rekonstruieren oder seine Fläche exakt zu berechnen. Viele kennen Albrecht Dürer als einen der bedeutendsten Künstler. Er war aber noch viel mehr. Humanist, Mathematiker, Wissenschaftler, ein wahrer Universalgelehrter. Natürlich verband er seine unterschiedlichen Interessen auch immer wieder miteinander. Besonders intensiv beschäftigte er sich mit der Frage, ob das Wesen des Schönen theoretisch begriffen und darstellbar gemacht werden kann. Dürer war fasziniert von der Idee, durch das genaue Messen ein Ideal von Schönheit konstruieren zu können. Eine Idee, die schon in der Bibel durch den Vers »Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht wohlgeordnet« aufkam. Zur Zeit der Renaissance, also als man sich im 15. und 16. Jahrhundert auf die Ideale der Antike zurückbezog, kam dieser Ansatz wieder auf. Nachdem sich auch Dürer jahrelang mit antiken und zeitgenössischen Kunst- und Proportionslehren beschäftigte, musste er sich eingestehen, dass er selbst und dass der Mensch im Allgemeinen Schönheit nicht vollends verstehen kann. Das stehe Gott alleine zu. Kurz darauf entstand dieser Kupferstich, Melancholia I. Die zentrale Figur, die Melancholie, hat Jacqueline eben schon beschrieben. Steht die Personifikation der Melancholie inmitten der mathematischen Symbole und Figuren deshalb auch für eine Resignation, in der der Mensch sich seiner Grenzen bewusst wird? Dürer selbst arbeitete übrigens bis zu seinem Lebensende weiter an Proportionen und an seinem künstlerischen Werk. Er hat also keineswegs eine seiner zahlreichen Interessen und Expertisen resigniert beiseite gelegt.
Gloria, was ich voll spannend finde, ist, ich habe das kürzlich erst gehört, das Bauchgefühl gar nicht auf so einer nicht greifbaren, intuitiven Frequenz existiert oder basiert, sondern dass das eigentlich so eine Ansammlung an Erfahrungen sind, die dann in dem Moment aufkommen, wo man in ähnlichen Situationen ist oder unbewusst eben unterschiedliche Prozesse zusammenrechnet und dadurch auch so Entscheidungs- Entscheidungsrichtungen, Entscheidungsneigungen entwickelt und in dem Moment eben aufgrund von Dingen, die man schon erlebt hat, entscheidet. Und dass das eigentlich ein total fundiertes Wissen ist, was man da als Bauchgefühl beschreibt.
Ja, und dass es eben ein viel komplexerer Begriff ist, weil man ganz viele unterschiedliche Informationsebenen, nämlich auch unwillkürliche Erfahrungen, die man abgespeichert hat, verwendet, um eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ein sehr wertvolles Wissen, dieses Bauchgefühl. Und bei der Verwendung vom Intelligenzbegriff könnte man ja landläufig glauben, dass es immer nur um so eine kognitive Intelligenz geht. Aber es gibt ja auch ganz viele Bereiche, wo es um Praxiswissen geht, wo es um Erfahrungswissen geht. Und da zum Beispiel, wenn Bäuerinnen oder Bauern anhand des Wetters entscheiden, wann sie die Aussaat machen oder wann sie die Ernte machen, dass das nicht etwas ist, was mit, ich sag mal, kognitiver Rechenleistung zu tun hat, aber wo schon einfach auch die Praxiserfahrung eine ganz, ganz wesentliche Dimension ist in Bezug auf eine gelingende Lebensführung.
Und das ist ja voll der Aspekt, den wir am Anfang schon mal erwähnt haben, nämlich dass Intelligenz ja auch diese Verknüpfung von unterschiedlichen Bereichen eines Alltags und eines Lebens zeigt, wie wir das umsetzen können und auch für uns und unsere Lebensbereiche nutzen können.
Und das ist im Intelligenzbegriff ja auch drinnen, weil mit dem fluiden Intelligenzteil, da geht es um die Fähigkeit, logisch zu denken, Probleme zu lösen und sich an neue Situationen anzupassen, unabhängig von irgendeinem erworbenen Wissen. Und bei der kristallinen Intelligenz hingegen ist es die Fähigkeit, eben erworbenes Wissen und Fertigkeiten anzuwenden, also diese Altersweisheit. Ein sehr spannendes Werk, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe mitgebracht hat. Und für die Aussprache dieses Künstlers übergebe ich jetzt an dich, liebe Jacqueline.
Wir haben ein Bild von einem ungarischen Kollegen da. Ungarischer Kollege sage ich deswegen, weil meine Familie ja Wurzeln in Ungarn hat. László Moholy Nagy hat
das Werk E4 in der Konstruktion 7 1922 geschaffen.
Und man sieht eine Zusammenstellung von geometrischen Formen, würde ich jetzt so laienhaft behaupten. Man sieht natürlich schon auch den Einfluss der Zeit. Der ist ganz klar so in den Anfängen der Bauhaus-Ära zu verorten. Und diese sehr klaren, sehr abgegrenzten Linien, finde ich, kann man hier ganz schön erkennen. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch, dass das eigentlich fast so ein bisschen collagenartig erarbeitet wurde.
Ja, und bei einer detaillierten Betrachtung sieht man, finde ich, auch so ein bisschen Schattenspiele. Das verstärkt dann nochmal die optische Darstellung, dass es sich um etwas wie eine Collage handeln könnte. Und was ich finde, was sehr gut abgebildet ist, ist dieses Motto des Bauhauses, nämlich Kunst und Technik, eine neue Einheit.
Kunst und Technik, eine neue Einheit. Mit diesem Motto begann 1923 eine neue Ära am Bauhaus, der Schule, die bis heute international als eine der wichtigsten Institutionen für Kunst und Design gilt. Schon bei der Bauhausgründung 1919 wurde das damals innovative Konzept verfolgt, Theorie und Praxis, bildende und angewandte Kunst miteinander zu vereinen. In den Anfangsjahren prägten jedoch auch esoterische Strömungen die Lehre. 1923 kam László Moholy Nagy an das Bauhaus und übernahm hier unter anderem den so wichtigen Vorkurs, den alle SchülerInnen des Bauhauses durchliefen. Der 28-jährige Moholy Nagy trug als Bauhausmeister stets seinen Monteuranzug. Mit dieser Besetzung wurde der Leitspruch Kunst und Technik eine neue Einheit auch personell verdeutlicht. Moholy Nagy forderte, dass auch die Kunst dem objektiven Geist des technischen Zeitalters entsprechen müsse. László Moholy Nagy interessierte sich wie seine Frau Lucia Moholy für die Fotografie. Beide experimentierten mit der damals noch jungen Technik und verfassten gemeinsam kunsttheoretische Schriften. Ebenfalls gemeinsam entwickelten sie die Technik des Fotogramms weiter. Ein Verfahren, bei dem die Bilder durch den Lichteinfall auf das Papier entstehen. Auch das Medium des Films entdeckte er für seine Kunst. Durch die systematische Verwendung von Licht und Schatten konnte laut Moholy Nagy nur hier eine neue Dimension entdeckt werden. Die des Lichtes. In diesem Zusammenhang entstand auch sein wohl bekanntestes Werk, der Lichtraummodulator, eine kinetische Lichtskulptur. Bewegungen und Lichtspiele wurden als Kino des Lichts inszeniert. Die ständig wechselnden Licht- und Formkonstellationen sollten ein objektives Bild ermöglichen. Das Werk aus der Kunsthallensammlung E römisch 4, Konstruktion römisch 7, ist schon einige Jahre zuvor entstanden. Und dennoch wirken die einzelnen Elemente der Darstellung, als ob Moholy Nagy verschiedene Ebenen, zum Teil lichtdurchlässige Kunststoffe, übereinander gelegt hätte. So wie er es später in seinen skulpturalen Arbeiten realisierte. Moholy Nagy wollte die statische Malerei durch Lichtspiele und Diaprojektionen ersetzen. Auch wenn es sich hier noch um ein klassisches Gemälde handelt, verdeutlicht es genau diese visionäre Idee der Überwindung der Statik durch Dynamik, Licht und Transparenz.
Was mir besonders gefällt, das wäre schon noch so ein Bild, das ich mir aufhängen würde, ist, dass es eben sehr reduziert ist und dadurch ganz klar herauskommt, worauf man als Betrachterin vielleicht auch achten soll oder wo der Blick hingehen soll. Also allein auch so durch den Einsatz der Farben ist alles so dunkelgrau gehalten und dann gibt es irgendwie so ein gelbes und ein rotes Element. Da wurde schon sehr bewusst von einem Menschen auch mit Wahrnehmung gespielt als jemand, der sich wahrscheinlich in vielen Disziplinen eben gut ausgekannt hat und das verbinden konnte miteinander.
Und was wir bei einer modernen Betrachtung von Intelligenz ja auch immer wieder als Thema aufgreifen, ist die künstliche Intelligenz, die sogenannte. Und wir können ja heute versuchen, so ein bisschen zu skizzieren, wenn wir das Schwerpunktthema Intelligenz haben, wo man da künstliche Intelligenz auch einordnen könnte.
Benutzt du künstliche Intelligenz?
Ich benutze sie nicht aktiv. Also ich weiß, ich sollte mich mehr mit ChatGPT und so beschäftigen. Aber ich beschäftige mich mehr auf einer kritischen Ebene damit. Und das ist schon auch aber ein sehr relevantes Thema in der Psychologie oder in der Psychotherapie, weil immer mehr Stimmen in die Richtung gehen, dass das ja auch etwas sein könnte, was man in der Behandlung verwendet. Weil die Kommunikationsplattformen, also diese Large Language Models, was ChatGPT ja ist, auch verwendet werden von Menschen, wenn die irgendwelche belastenden Themen besprechen wollen. Und dann fragen die dort um Rat. Also das ist natürlich etwas, was so am Zahn der Zeit auch in meinem Berufsfeld gerade ist. Und selber verwenden tue ich es aber bisher nicht. Wie ist es denn bei dir?
Ich verwende es schon immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Vor allem gibt es Modelle von künstlicher Intelligenz, die für mich fast wirken wie so ein Sparring-Partner. Mhm. Also das heißt, um irgendwie Ideen hin und her zu jonglieren oder Input zu bekommen. Mhm. Ich als eine Person, die allermeiste Zeit alleine arbeitet und alleine kreativ arbeitet, finde das manchmal hilfreich, so ein Gegenüber zu haben, das auf unterschiedliche Anreize von mir reagiert und mir weitere Informationen gibt. Allerdings sehe ich es auch einigermaßen kritisch. Ich bin immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen, weil du hast jetzt schon gerade gesagt, Large Language Models. Das bedeutet ja nichts anderes, dass es ein Computerprogramm gibt, das mit ganz vielen sprachlichen Inputs gefüttert wird und diese sprachlichen Inputs selbstständig sortieren kann und wieder rausgeben kann. Also das ist ja die KI, die wir heute kennen.
Genau, die wir mehrheitlich kennen. Und wenn wir es so ganz basal uns anschauen, dann ist es ja in der Informatik bei der Entwicklung von sogenannter künstlicher Intelligenz darum gegangen, dass man sagt, das sind Methoden, die es einem Computer ermöglichen, Aufgaben zu lösen, die Intelligenz erfordern, wenn sie von einem Menschen gelöst werden. Da kommt dieser Begriff mit der künstlichen Intelligenz eigentlich her. Und da gibt es schon auch immer mal wieder so dystopische Fantasien oder Hypothesen, dass diese Artificial General Intelligence, also wenn das nicht nur ein Large Language Model ist, sondern dass es darüber hinaus auch sowas wie ein Bewusstsein entwickeln könnte, dass das schon auch zu unumkehrbaren globalen Katastrophen führen könnte, weil also so eine Parallele, die manchmal gezogen wird, ist so wie die Berggorillas aktuell vom Wohlwollen der Menschen abhängig sind, ob die als Spezies überleben. Könnte es irgendwann sein, wenn diese Maschinen ein Bewusstsein erlangen, unter Anführungszeichen, dass das auch bedingen könnte, dass unser Überleben dann von einer zukünftigen maschinellen Superintelligenz abhängt.
Also es sind ja immer in irgendeiner Form auch Lerneffekte,
ja,
die man diesen Algorithmen füttert. Und da stellt sich mir die Frage, welche ethischen Haltungen füttere ich da mit rein? Welche Ideen habe ich eben auch von lebenswert, von gut, von schlecht, von hilfreich, von schädlich? Und ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Schlagworte.
Was man sich immer bewusst sein muss, ist, dass diese Sprachmodelle darauf angelegt sind, ein möglichst angenehmes Nutzungserlebnis zu bieten. Und das tun sie, indem sie unabhängig vom Verhalten von der Person, die da in Interaktion tritt, immer positive Rückmeldungen geben. Also die simulieren Empathie, reagieren sofort, unterbrechen nie und erzeugen Inhalte, die exakt auf das individuelle Vorlieben der Person zugeschnitten sind. Und da birgt sich auch so ein Teil der Gefahr, weil du vorher auch die ethischen Implikationen oder Überlegungen aufgegriffen hast, dass man, wenn man sehr viel mit Chatbots spricht, irgendwann statt einer echten zwischenmenschlichen Auseinandersetzung eher so die Bestätigung der eigenen Ansichten sucht, indem man wie in so einer, wenn man sich die Folge zur Kommunikation angehört hat, dann haben wir auch das Thema Echokammern ja aufgegriffen, dass da eher immer die eigene Perspektive verstärkt wird und diese relevanten Sachen, die wir in der Gesellschaft brauchen, nämlich kritisches Denken, Perspektivenwechsel, aber auch ein konstruktiver Umgang mit Differenzen, dadurch überhaupt nicht gefördert wird.
Und das ist, glaube ich, auch so eine große Aufgabe an nachkommende Generationen und jetzt Aufwachsende und natürlich auch an uns, aber diese Form von Differenzierung zu lernen und beizubehalten und auch die eigenen Anforderungen trotzdem auch immer wieder sich vor Augen zu halten. Also ich hätte zum Beispiel die Sorge, wenn ich nur noch KI benutze, dass ich irgendwie meine Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, verliere oder dass das irgendwie aus der Übung kommt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich selber zu irgendwelchen Denkprozessen anregen kann.
Mhm.
Da gibt's, glaube ich, schon auch schon Vermutungen oder Ideen dazu. Und gerade das kann man vielleicht auch in Zeiten wie diesen nochmal unter dem Blickpunkt der Nachhaltigkeit oder auch des Klimas betrachten. Also ich erlebe schon auch so eine Übernutzung bei, ich frage um Rat, ich möchte kurz mal abchecken, was mein Crush mir geschrieben hat und was so. Also das passiert total häufig auch in meinem Umfeld, dass Menschen so gar nicht komplexe Fragestellungen, aber Dinge, die man vielleicht in erster Linie mit Freundinnen besprechen würde, auslagern auf die KI. Und mir hilft es dann schon auch manchmal so, mir in Bewusstsein zu rufen, dass natürlich jede Nutzung auch einen gewissen Wasserverbrauch mit sich zieht, tatsächlich physisch Raum einnimmt, Ressourcen in Anspruch nimmt. Ich meine, ich bin gar kein Fan davon, individuelle Entscheidungen eines Nutzerverhaltens jetzt immer auf die große Klimameterebene zu bringen, aber das hilft vielleicht schon auch so ein bisschen einen bewussteren Umgang damit zu üben und zu verstehen, nicht nur verschwenderisch damit zu sein, nur was verfügbar ist.
Ja, und was du gesagt hast, nämlich mit die Freundin, mit der könnte ich das ja auch besprechen, der Unterschied ist es, dass die vielleicht braucht, um zu antworten, während ja die KI sofort eine Antwort liefert und das Belohnungszentrum wieder total anregt. Das heißt, das ist noch ein Mechanismus, der dazu führt, dass man es verstärkt verwenden möchte. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer dessen bewusst ist, dass die KI-Systeme keine eigenen Gedanken, Absichten oder Emotionen besitzen, sondern die geben Antworten basierend auf statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das, was am ehesten die Person hören möchte. Es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass KI auch eine Chance ist in der Psychotherapie, weil das als erste Anlaufstelle für Menschen dienen kann, die Hemmungen haben, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil es eine anonyme Möglichkeit bietet, Gedanken und Gefühle zu verbalisieren. Und ich finde es aber da ganz wichtig, dass die Menschen dann auch eingeladen werden. Im Idealfall sollte dann ein Disclaimer kommen mit, bitte wenden Sie sich an folgende Stellen, weil die KI das bisher nicht macht, da eigene Grenzen auch aufzuzeigen, sondern immer eher die Person versucht, im Gespräch zu halten und da schon auch sehr kritische Entwicklungen dann stattfinden und die Personen sich nicht in Hilfe begeben, obwohl man denen total gut helfen könnte. Und was da auch immer ein sehr relevanter Aspekt ist, ist nämlich der Datenschutz. Und dass man ja nicht die persönlichen Sachen, die man da reinfüttert, ist so die Frage, wo werden die gespeichert? Ist das zurückführbar auf die Person, die da ChatGPT um Rat fragt? Und was man auch kritisch sieht, ist, ob diese Lerneffekte, die in der Interaktion mit der KI stattfinden, ob die überhaupt übertragbar sind auf so reale zwischenmenschliche Beziehungen.
Gerade diese reale zwischenmenschliche Ebene ist bei dem letzten Bild, das wir heute mitgebracht haben, noch mehr als vorhanden. Der war nämlich Schüler bei László Moholy-Nagy. Max Bill, ein ganz bekannter Name auch aus dem Bauhaus. Und wir haben heute ein Werk dabei, das in meinem Geburtsjahr entstanden ist.
Also 1993. Das Werk hat keinen Titel, aber es ist auch optisch sehr ansprechend anzuschauen, weil es so geometrische Formen vereint.
Aber gerade durch diese komplementären Farben und Formen wirkt dann doch wieder sehr stimulierend auch auf mich. Und ich finde es ja auch spannend, weil wir sind ja alle so ein bisschen geprägt auf irgendwie Lieblingsfarben und es gibt Dinge, auf die wir unseren Blick mehr wenden. Und für mich wäre das jetzt eine Kombination, die mich nicht total abholen würde. So dieses grelle Pink und Grün und Orange und so ein Schwarz, Dunkelblau. Aber in dem Zusammenspiel auch, wie die Farben und Formen zusammenlaufen, hat das wirklich auch etwas, was auf mich klug und harmonisch wirkt.
Harmonie spielt in der Kunst über die Epochen hinweg immer wieder eine grundlegende Rolle. Max Bills künstlerisches Schaffen fußte auf der präzisen Abstimmung von Form und Farbe, auf exakt kalkulierten Verhältnissen, die mathematisch fundiert waren. Für Bill war Kunst das Ergebnis eines mathematischen Denkprozesses. Das Resultat ist ein Versuch, Ordnung, Harmonie und Sinn in einer komplexen Welt erfahrbar zu machen. Max Bill gilt als einer der wichtigsten Vertreter der konkreten Kunst. Diese Strömung stellte Systematisierung und wissenschaftliche Methoden in den Mittelpunkt. Bill wollte mit der konkreten Kunst auch gesellschaftliche Probleme reflektieren und lösen. Für abstrakte Probleme, die meist auf Konzepten der Freiheit und Gleichheit beruhten, fand er gestalterisch Lösungen. Er ordnete Flächen und Farbanteile gleich oder schaffte Ausgleich durch die Anordnung der einzelnen Elemente innerhalb der Darstellung. Bill, der am Bauhaus unter anderem von László Moholy-Nagy unterrichtet wurde, sah in der Tradition des Bauhauses keine Trennung zwischen angewandter und bildender Kunst. Das erklärt, warum er sich selbst nicht als Künstler verstand, sondern seine Arbeiten analytisch kalkulierte. Als Teil der Züricher Konkreten setzte Bill die Idee einer konsequenten, mathematisch fundierten Kunst in der Schweiz und darüber hinaus um. Die Idee mathematisch fundierter Harmonie ist keineswegs neu. Schon in der Antike wurden Prinzipien wie der goldene Schnitt genutzt, um ausgewogen zu gestalten. Der goldene Schnitt teilt eine Strecke so, dass das Verhältnis des größeren Teils zur Gesamtstrecke dem Verhältnis des kleineren Teils zum größeren Teil entspricht. Angewandt auf künstlerische Darstellungen werden einzelne Motive innerhalb des Bildes zueinander im Verhältnis des goldenen Schnittes platziert oder wichtige Bildelemente an den Punkt des goldenen Schnittes gesetzt. Menschen empfinden das als besonders harmonisch. Der goldene Schnitt kann dabei keineswegs nur in der Kunst, sondern auch in anderen Bereichen entdeckt werden, wie der Musik, dem Produktdesign oder der Architektur.
Und wo man sehr häufig den goldenen Schnitt sieht, ist zum Beispiel in der Natur, nämlich wie die Anordnung von Blättern an einem Stängel sortiert ist oder wie die Samen in einer Sonnenblume drinnen sind oder Formen von Muscheln. Das sind alles Beispiele aus der Natur, wo der goldene Schnitt einfach natürlich umgesetzt wird. Und es gibt aber auch so Bestrebungen beim menschlichen Körper, dass man sagt, dass die Proportionen der Augen innerhalb des Gesichts ein relevanter Faktor sind dafür, ob man landläufig als schön erachtet wird oder das Verhältnis von quasi der Bauchnabelhöhe zur Gesamtkörpergröße. Das heißt, da gibt es ganz viele Bereiche, wo der goldene Schnitt relevant ist.
Und das Spannende ist, wenn wir diese Informationen zu all dem, was wir heute auch schon besprochen haben, dazu nehmen, dann erklärt sich auch, warum wir zum Beispiel attraktiveren Menschen mehr Kompetenzen zuschreiben. Das heißt, da gibt's ganz, ganz viele Studien. Dazu haben wir auch schon mal in einer Folge zu Schönheitsnormen und Schönheitsformen besprochen. Und das sogenannte Pretty Privilege, also der Vorteil, schön zu sein, bezieht sich auch hier wieder darauf, dass schönere Menschen mehr Annahme geboten wird, auch klüger zu sein, vor allem bei Männern. Bei Frauen ist das nicht ganz so ausgeprägt, so aber bei Männern auf jeden Fall.
Und was ich ganz wichtig finde, an dieser Stelle auch zu betonen, ist, dass Schönheit natürlich etwas ist, was sehr subjektiv ist und von individuellen Merkmalen, aber auch von der Persönlichkeit abhängt und dass es da auch kulturelle Unterschiede gibt, aber auch zeitgeschichtliche, weil wenn wir uns Werke aus der Kunstgeschichte anschauen, sind zum Beispiel damals auch Körper ganz anders als Norm festgestellt worden, zu dem, wie es sich heute manchmal entwickelt. Und wenn wir so ein bisschen abschließend zum Thema Intelligenz einen Bogen spannen, dann zeichnet sich intelligente Menschen häufig dadurch aus, dass die sehr neugierig oder wissbegierig sind und offen gegenüber Unbekanntem. Und es geht darum, dass die oft eine hohe intrinsische Motivation haben, Neues zu lernen oder sich eher im Detail mit was zu beschäftigen, was vielleicht andere irgendwie als selbstverständlich hinnehmen. Und dass vielleicht auch sowas wie Interesse an komplizierten Aufgaben etwas sein könnte, was für diese Menschen besonders ansprechend ist. Und die haben auch oft eine intensive Fantasie. Und wenn man sich so die Frage stellt, welche Form von Intelligenz es braucht, um mit sich selber zufrieden zu sein oder glücklich zu sein, dann ist da der IQ nicht so relevant, sondern dass es eher um eine emotionale und soziale Intelligenz geht, um eben diese Fähigkeit, eigene Emotionen klar zu erkennen, die von anderen besser zu verstehen und angemessen darauf reagieren zu können, um zufriedenstellende Beziehungen aufbauen und pflegen zu können. Das führt eher zu mehr Glück und Zufriedenheit.
Es gibt ja auch, fällt mir gerade ein, weil du das jetzt gesagt hast, in der Glücksforschung ja auch diesen Faktor von zwischenmenschlichen Beziehungen, der als das gilt, was am glücklichsten macht. Und das, was vielleicht schon auch noch wichtig in diesem Kontext mit dem großen Wort Intelligenz zu sagen ist, ist der historische und missbräuchliche Kontext von dem Wort Intelligenz. Also wir haben es schon auch bei der künstlichen Intelligenz kurz angesprochen. Das ist an und für sich einfach eine sehr nüchterne Betrachtung von, ich würde mal sagen, einer Einordnung in einer Bandbreite einer Gesellschaft. Und dann gibt's aber unterschiedliche Gesinnungen und unterschiedliche Weltanschauungen, die diese Einordnung wiederum bewerten und die teilweise auch dazu benutzt haben und bis heute benutzen, um Menschen in so grausames ist lebenswert oder weniger lebenswert einzuteilen. Das heißt, es gab dann auch zum Beispiel in der Zeit des Nationalsozialismus einen ganz engen Konnex zwischen Eugenik, also diese unter Anführungsstrichen Rassenlehre, Erbgesundheitslehre und Intelligenztestungen, dass man gesagt hat, so ab dem und dem Wert ist diese Person nicht für unsere Gesellschaft mehr wertvoll. Und ich finde das ganz wichtig, auch in dem Kontext herauszustreichen und zu erwähnen, dass das Dinge sind, über die wir uns weggesetzt haben und auf die wir nicht mehr setzen möchten und die ganz klar auch zeigen, dass sozusagen eine pluralistische und eine diverse Gesellschaft viel, viel reichhaltiger ist, als sich darauf zu konzentrieren, mit einem bestimmten Marker den Wert eines Menschen festzulegen.
Absolut. Und Intelligenz, gerade die Sachen, die man in Tests abfragt oder die man da versucht zu erheben, ist ja ein Stück weit auch verbesserbar. Also manche von diesen Teilbereichen kann man auch üben. Und auch emotionale und soziale Intelligenz lässt sich fördern, indem man zum Beispiel Selbstreflexion betreibt, die eigenen Emotionen und die eigenen Verhaltensmuster besser verstehen lernt, Emotionalität nicht unterdrückt, sondern versucht zu regulieren auf eine funktionale Art und Weise, indem man Achtsamkeit übt, zum Beispiel in stressigen Situationen ruhiger zu reagieren und Kommunikationstraining macht oder die Entwicklung von Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Also da gibt es ganz viele Dinge, die in der Gesellschaft relevant sind, die auch unter den Intelligenzbegriff fallen, so in der Gesamtheit. und ein menschliches Miteinander gelingender gestalten lässt.
Und ich glaube, es ist auch so eine ganz wichtige Aufgabe für uns Menschen herauszufinden, was sind denn meine Stärken und was sind denn die Dinge, die mich interessieren und die ich gut miteinander kombinieren kann. Ich habe mich auch lange Zeit irgendwie nicht für einen sehr intelligenten Menschen gehalten, weil ich mir gedacht habe, es fehlt mir an so viel Unterfütterung und allgemein bildenden Dingen. Heute bin ich ein Mensch, die total viel von ihrem Wissen eben aus so einem Podcast, wie den wir heute machen, bezieht. Ich habe voll viel Freude daran, mir Inhalte beim Spazierengehen anzuhören, darüber dann mit Freundinnen zu diskutieren und zu sprechen. Ich lese gerne Bücher und das sind vielleicht auch so Momente, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Auch sowas wie Wissensformate auf Social Media oder auch die Art und Weise, wie man neue Perspektiven präsentiert bekommen kann, um daraus vielleicht schon auch wieder kritische Schlussfolgerungen neu zusammenzusetzen und sich eine Meinung zu bilden. All das sind möglicherweise auch Formen von Intelligenz, die wir in ein paar Jahren wieder neu definieren müssen, weil sie einfach in den letzten 20, 30 Jahren nicht so relevant waren. Und was ich damit mitgeben möchte, ist, dass man sich auch ein bisschen den Stress rausnimmt. Also dieser große Begriff von Intelligenz soll nicht darauf abzielen, irgendwie etwas zu gewinnen, sondern in Wirklichkeit im besten Fall einfach nur Freude und Neugier, wie du schon gesagt hast, für sich zu finden und Dingen nachgehen zu können.
Und in diesem Sinne?
Wir freuen uns, wenn ihr den ganz intelligenten Input, den ihr heute gehört habt, weitergebt, besprecht und zusammen diskutiert.
Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen, falls euch irgendwas an dieser Folge besonders gut gefallen hat oder falls euch irgendwas zum Nachdenken angeregt hat. Und wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Plattformen eine positive Bewertung gibt,
dann freuen wir uns umso mehr und wir versprechen, wir werden nur klüger bis zum nächsten Mal, um wieder...
Das verspreche ich nicht.
ein besonderes... Ein Thema aus Gesellschaft, Kunst und Kultur und der Psychologie zusammenzuführen. Bis bald.
Auf Wiederhören.
Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.